lese uns einige Verse aus 1. Samuel 17. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Und er stellte sich hin und rief dem Herr Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Eine spannende und dramatische Geschichte, die viele geistliche Aspekte und Wahrheiten beinhaltet, die auch für uns heute noch Gültigkeit haben. Hier will Gott uns nämlich zeigen, wie groß und wie mächtig er ist, obwohl sein Volk Israel ja hier in eine scheinbar ausweglose Situation geraten war. Wer zu Jesus gehört, ist damit der Teil des Reiches Gottes. Und die Grenzen des Reiches Gottes sind wesentlich weiter gesteckt als unsere menschlichen Grenzen. Die Möglichkeiten des Reiches Gottes sind eigentlich grenzenlos. Und es ist gut, wenn wir uns als Gotteskinder daran gewöhnen. Wenn wir in die Bibel schauen, werden wir immer wieder feststellen, dass Gott Menschen gern und oft in Situationen hineingeführt hat, die ihnen zunächst mal ausweglos erschienen. Ganz einfach, um ihnen deutlich zu machen, wie groß und wie mächtig er ist. Da ruft Gott zum Beispiel in der Wüste einen Mann, Mose heißt er, und sagt zu ihm: Mose, ich hätte da mal eine kleine Aufgabe für dich. Du könntest mal eben mein Volk Israel aus Ägypten führen, einmal durch die Wüste bis nach Kanaan, das wirst du doch schaffen. Und Mose ist entsetzt. Er wusste ja, was er konnte, und er wusste auch, was er nicht konnte. Das musste ein Irrtum sein. Die Idee an sich war ja gut, aber ich bin der falsche Mann für diese Aufgabe. Wenn Gott in unser Leben hineinspricht und wenn er uns auffordert, sein Reich zu bauen, dann sollten wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass menschlich gesehen wir mit dieser Aufgabe schnell überfordert sind. Gott führt uns gern an solche Punkte im Leben, damit wir seine Größe und Herrlichkeit erkennen und erleben können. Im Neuen Testament, Jesus wandelt auf dem Meer und Petrus ist begeistert. Das würde er auch gern können. Und dann ruft Jesus ihm zu: Ja, komm über das Wasser zu mir. Und dann macht Petrus etwas, was vor ihm noch keiner gemacht hat und nach ihm wohl auch nicht. Davon träumt man höchstens. Petrus geht über Wasser. Und er überschreitet damit alle natürlichen menschlichen Grenzen. Erfahrungen mit Gott, dazu gehört auch Außergewöhnliches. Gott will, dass sein Reich sich ganz deutlich unterscheidet von dieser Welt. Deswegen werden wir zuweilen in Situationen hineingeführt, in denen Gott sein Reich in ganz außergewöhnlicher Weise mit uns baut. Und dann geht es auch schnell an Grenzüberschreitungen. Dann ist unser völliges Vertrauen gefragt. Dazu gibt es viele Beispiele, die uns das verdeutlichen. Aber zurück zu unserem Text. Der Goliath, so haben wir gelesen, war mehr als 3 Meter groß, 6 Ellen und eine Handbreit. Das ist schon eine gewaltige Höhe und eine imposante Erscheinung. Ein Mann, vor dem man sich mit Recht fürchten kann. Und wenn da im Volk Freiwillige gesucht werden, die gegen diesen Feind antreten, dann ist das sicherlich eine wahrhaft schwierige Aufgabe. Goliath kam aus Gat, das erfahren wir im 4. Vers. Dieser kleine und unscheinbare Ort Gat hatte für Israel eine jahrhundertealte Vorgeschichte. Dieser Ort wurde nämlich damals im Ungehorsam vernachlässigt und entgegen den Plänen Gottes nicht eingenommen. Wir erfahren in Josua 11, dass Israel das ganze verheißene Land einnahm und dass man das Land aufteilte. Und dann liest man so beiläufig in einem Nebensatz im 22. Vers, dass drei Orte aber übrig blieben. Gaza, Gad und Aschdod. Diese drei Orte hatte man vergessen oder übersehen oder einfach nicht beachtet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind diese drei Orte nicht vollständig eingenommen worden. Dort hat man die Feinde nicht vollständig ausgerottet. Das ganze Land wurde eingenommen, aber diese drei Orte nicht. Aus Gaza, Gad und Aschdod, klein und wenig beachtenswert, sind später Riesenprobleme für das Volk Israel entstanden. Damals hat man sich vielleicht gesagt, auch diese kleinen Dörfer, da kommt es nicht drauf an, da machen wir uns jetzt keine Mühe mit. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte, haben sich diese drei Örtchen sehr zum Nachteil Israels entwickelt. Als Nehemia die Mauern Jerusalems wieder aufbauen will, kommen die Feinde, die ihm da entgegenstehen, auch aus Aschdod. Nehemia 4, Vers 1. Gaza, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das ist in unserer heutigen Zeit ein Riesenproblem für das Volk Israel. Wenn es um das Reich Gottes geht, müssen wir sehr genau sein. Und auch wenn es um unser persönliches Leben geht, sollten wir sehr genau sein. Es gibt Bereiche, die erscheinen uns vielleicht minderwertig oder unbedeutend oder zu unwichtig, um sich darum zu kümmern. Vielleicht denken wir, das regelt sich schon irgendwie und irgendwann von selbst. Und es besteht die große Gefahr, dass man ein paar Kleinigkeiten übersieht. Ein paar unbereinigte Dinge aus der Vergangenheit vielleicht, die den Segen und die Kraft Gottes in unserem Leben einschränken oder sogar vollständig rauben. Gott nimmt es sehr genau mit dem Gehorsam. Damals zu Zeiten des Josua wäre der vollständige Sieg auch über diese drei Städte oder Orte möglich gewesen. Das hätte kaum mehr Mühe gekostet. Aber Probleme haben die Angewohnheit zu wachsen. Und nicht jedes Wachstum ist segensreich. Unkraut wächst auch. Und es hat sehr zum Leidwesen aller Hobbygärtner die ungute Tendenz, besser und schneller zu wachsen und zu blühen als das, was man eigentlich gepflanzt hatte. Jetzt stehen Sie sich also hier gegenüber, diese beiden Parteien. Die Philister auf der einen Seite, das Volk Israel auf der anderen Seite, dazwischen ein Tal. Und Goliath hat eine absolut teuflische Taktik angewandt, nämlich eine Zermürbungstaktik. Keiner hat hier gekämpft. Keiner hat losgeschlagen, ganz im Gegenteil. 40 Tage lang gab es ein Abwarten, mehr oder weniger. Und morgens und abends ist dieser Goliath aufgestanden und hat das Volk gedemütigt und verhöhnt. Eine Zermürbungstaktik. Müde machen, mutlos machen. Das ist es, worauf sich der Widersacher Gottes gut versteht, bis in unsere heutige Zeit. Das Volk Israel musste diese Demütigung über sich ergehen lassen, jeden Tag immer wieder und wieder, 40 Tage lang, morgens und abends. Und immer wieder die Frage, was wollt ihr hier eigentlich? Was macht ihr hier eigentlich? Ihr wisst doch, das ist völlig umsonst. Ihr wisst doch, dass ihr gegen mich nichts ausrichten könnt. Hier bin ich, Goliath aus Gad. Und ich sage euch jeden Morgen und jeden Abend, ihr werdet es nicht schaffen. Ihr werdet mich nicht besiegen. Schaut mich an, ich bin größer, ich bin stärker. Ihr habt keine Chance. Und das Volk Gottes hört sich jeden Morgen und jeden Abend diese Schwingungen des Gegners an. Und der Goliath wird immer größer, je länger sie ihn anschauen. Und sie werden immer mutloser und immer kraftloser und das Problem wächst und wächst. Kennst du das auch aus deinem Leben? Rede ich nur von Goliath damals oder rede ich auch von uns heute? Und was war mit dem Volk Gottes? In Vers 11 haben wir gelesen, als Saul, das war der König Israels damals, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörte, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und Gott? Gott schweigt offenbar. Es kommt kein Engel vom Himmel, es kommt auch kein Prophet und zeigt irgendeinen Ausweg auf.
Es geschieht kein Wunder, keinerlei Eingreifen auf wundersame Weise. Jeden Morgen und jeden Abend der gleiche Auftritt des Feindes und offensichtlich kein Ausweg. Entsetzen und Furcht machen sich im Volk breit. Und damit war dem Feind etwas ganz Außergewöhnliches gelungen. Das Volk Gottes war nämlich niedergeschlagen, ohne überhaupt gekämpft zu haben. Kann es so etwas geben? Offensichtlich. Die waren fertig, ohne wirklich verloren zu haben. Kommt dir das vielleicht auch aus deinem Leben bekannt vor? Eine ganz üble Situation. Sinnwechsel in Gottes Wort. Ein friedliches, idyllisches Heimatdorf, weit weg von allem Kriegsgeschehen. Wir lesen es im Vers 12 dieses Kapitels. Und werfen einen Blick in das Vaterhaus Davids und erfahren, dass der Vater Isai schon zu alt war, um selbst zu kämpfen, aber die drei ältesten Söhne Isais, die waren mit in den Krieg gezogen. Und David war der jüngste dieser Brüder. Der zählte nicht viel, der blieb zu Hause. David liegt in der Sonne, schaut sich die Schmetterlinge an, hütet die Schafe und hat einen fröhlichen Psalm auf seinen Lippen. Zu jung für den Kampf, zu unerfahren, dafür gab es die Älteren. Die Erfahrenen, die Profis, die hatten sogar schon den Propheten Samuel beeindruckt. Im vorigen Kapitel können wir das lesen. Gott musste eingreifen, als Samuel schon fast losgestürmt wäre, um einen der großen und herrlichen und starken Brüder Davids zum König zu salben, nachdem der stolze Vater seine Söhne alle vorgeführt hatte. Halt, sagt Gott, die alle nicht, da ist noch einer, draußen bei den Schafen, bei den Herden, der Jüngste, den sollst du zum König salben. Und jetzt sagt der Vater zu David, hör mal, mein Sohn, schau doch einmal, wie es deinen Brüdern geht. Radio und Fernsehen gab es ja nicht, Mobiltelefone schon erst recht nicht. Man konnte nicht mal eben eine Nachricht versenden nach Hause, hallo, mir geht's gut. Der Vater war beunruhigt und er wollte gern wissen, wie es seinen Söhnen geht da vorne an der Front. Nimm ein paar geröstete Körner mit, sagt er, ein paar Brote und ein bisschen Käse und dann sieh mal nach deinen Brüdern. Und David zieht los. Als er da näher kommt, hört er Kampfgeschrei, lesen wir in Vers 20. Und er freut sich darüber und denkt, Gott ist mit uns, das ist ja großartig, der Feind wird besiegt. Herrlich, alles wunderbar. Komme gerade wahrscheinlich noch zum rechten Zeitpunkt, um den Sieg mitzuerleben. Und David lässt seinen ganzen Mitbringsel bei einem Wächter und sagt, pass mal eben drauf auf, ich komme gleich wieder. Und er stürmt los an die Front, um das Kampfgeschehen zu sehen, den Sieg mitzuerleben. Das Eingreifen Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das Wirken Gottes durch sein Volk, das wollte er sehen. Und er rennt los Richtung Kampfgeschrei und hat nur eine Sorge, hoffentlich komme ich nicht zu spät, um das noch mitzuerleben. Die Situation, die er dann aber vorfindet, ist doch sehr ernüchternd. Er sieht sein Volk nur so tun, als würden sie kämpfen. Die wissen genau, wie sich das aus der Ferne anhören muss, damit es echt klingt. Aber als David näher kommt, muss er erkennen, die stehen hier alle und machen ein großes Geschrei. Aber es tut sich nichts wirklich. Hier kämpft keiner wirklich. Alle haben Angst vor dem Feind. Wenn wir das mal heute auf Gemeinde Jesu beziehen, wir können uns auch mit viel Kampfgeschrei beschäftigen und viel Lärm machen und so tun, als würden wir kämpfen. Wir können ein großes und beeindruckendes Kampfgeschrei machen und dennoch nicht tun, was unser Herr Jesus von uns, von seinem Volk, von seiner Gemeinde eigentlich möchte. Nämlich vorwärts gehen, Land einnehmen, den Feind überwinden, Gottes Sieg proklamieren, das Reich Gottes bauen, das Kreuz hochhalten und das Evangelium weitersagen. Wir tun oft nicht, was wir eigentlich tun sollten und machen stattdessen viel Lärm um nichts. Aus der Ferne hört sich das auch gut an und es erscheint alles richtig. Und David ist beeindruckt von dem, was er hört, als er noch weit entfernt ist. Aber eigentlich tut das Volk Gottes nicht das, was es tun soll. Möge Gott uns als Gemeinden in unserer Zeit davor bewahren, dass wir ein großes Geschrei machen und nur den Anschein erwecken, als wäre alles in Ordnung. Aber eigentlich tun wir oft nicht, was wir eigentlich tun sollten. Sodass wir als seine Kinder, als Reich Gottes offenbar werden und nicht als irgendeine nette Kirche, die überall Anerkennung findet und die vielleicht gut angesehen ist, das ist eine große Gefahr. David kommt näher und sieht, nur oberflächlich ist alles in Ordnung. Genauer hinschauen darf man besser nicht. Und Davids Brüder, die freuen sich auch nicht über seinen Besuch und über das Interesse des Vaters. Was willst du denn hier, haben die gefragt. Du willst dich doch nur wichtig machen. Kümmere dich lieber um deine Schafe zu Hause. Die Brüder hatten nicht vergessen, dass ihnen der kleine Bruder vorgezogen und zum König gesagt worden war. Das war für sie völlig unverständlich und völlig inakzeptabel. Reich Gottes zu bauen, ist eine große Herausforderung. Heuchelei, Uneinigkeit unter Geschwistern, all das ist geeignet, den Segen Gottes und den Sieg Gottes in unserem Leben aufzuhalten. Die Gemeinde Jesu steht auch in unserer Zeit vor großen Herausforderungen. Das Volk Israel ist voller Furcht vor dem Feind und damit kampfunfähig. Aber je größer der Goliath, je größer das Problem, umso größer ist am Ende auch der Sieg. Je größer die Goliaths in unserem Leben sind, desto größer sind die Siege. Zwerge zu besiegen, das wäre ja nichts Besonderes. Als David den Auftritt Goliaths miterleben muss, ist er entsetzt und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist einer, der die Schlachtreihen Gottes verhöhnt und keiner ist da, der irgendetwas dagegen unternimmt. Und David interessiert sich zunächst einmal sehr für die Belohnung. Das lesen wir im 26. Vers. Sowas kommt ja bei uns ganz schlecht an. Das ist doch keine geistliche Haltung. David fragt, was wird denn dem werden, der jetzt hier eingreift und sich dem Goliath entgegenstellt? Und man sagt ihm, es würde eine große Belohnung geben. Wer den Goliath besiegt, der würde sehr reich werden und der König würde ihm seine Tochter geben und seines Vaters Haus würde befreit werden von allen Abgaben und Steuern. Das hörte sich ja schon mal sehr reizvoll an. Die Tochter des Königs, das damit zusammenhängende Erbe, all die Vorteile, die sich für die Zukunft ergeben würden. David also ist interessiert an der Belohnung und er ist damit in guter Gesellschaft. Auch von Mose wird uns berichtet, ja, das ist auch so einer. Mose aber, so heißt es in Hebräer 11, Vers 26, Mose aber sah auf die Belohnung. Und deshalb wandte er sich seinem Volk zu und erachtete das Königreich des Pharao als nichtig. Menschen, die für Gott etwas bewirkt haben, schauten auch auf die Belohnung. Daran dürfen wir ruhig auch einmal denken, wenn wir unserem Gott dienen. Auch die Jünger Jesu hatten diesbezüglich Klärungsbedarf. Sie wandten sich einmal an Jesus und fragten ihn, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was haben wir jetzt eigentlich davon? Was wird uns dafür? In Matthäus 19, Vers 27 finden wir die Stelle. Und Jesus hat sie nicht zurechtgewiesen, was ist denn das für eine unverschämte Frage? Was fällt euch überhaupt ein? Nein, er hat ihnen ganz klar gesagt, worin die Belohnung besteht. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, und irgendetwas für mich aufgibt, der erhält das hundertfach schon hier in dieser Zeit wieder. Und dazu das ewige Leben in der ewigen Herrlichkeit. Das ist ja wohl eine Belohnung. Vielleicht täte es uns mitunter gut, unsere überfromme Haltung auch einmal etwas beiseite zu legen und auch ruhig mal auf die Belohnung zu schauen. Das ist nämlich durchaus und überaus motivierend. Schau auf die Belohnung. Wir sind dabei in guter Gesellschaft. Da sind Mose und David, da sind die Jünger Jesu. Ich denke, da können wir uns doch mühelos einreihen. Das ist doch keine schlechte Gesellschaft. David geht jetzt zum König Saul und sagt, ich habe hier gerade gehört und gesehen, was geschieht, wie verzweifelt das Volk ist, wie aussichtslos die Lage erscheint. Der Goliath sucht einen Gegner, hier bin ich. Und Saul mustert ihn so von oben bis unten und sagt, was denn du, du Wicht? Ja, sagt David, ich. Das ist ja völlig ausgeschlossen, sagt der König. Der Mann ist über 3 Meter groß und du, ein Knabe, völlig ausgeschlossen. Das geht nicht. Außerdem ist der Goliath ein erfahrener Kriegsmann von seiner Jugend auf. Du dagegen hast Schäfchen gestreichelt. Das kann ja nicht funktionieren. Völlig ausgeschlossen. Schäfchen streicheln, antwortet David. Das war aber nicht alles. Es gab da schon auch so manche Herausforderung, um die Herde zu bewahren. Und dann erzählt David, was ihm als Hirte so alles begegnet ist. Es gab Angriffe von Bären und von Löwen. Aber in der Kraft Gottes konnte er die Gefahr von der Herde abwenden, sodass keines seiner Schafe verloren ging. David berichtet dem König, dass er den Angreifern sogar nachlief, die Beute entriss und Bären und Löwen besiegte. Ich weiß ja nicht, wie du in einer solchen Situation reagiert hättest. Ich jedenfalls wäre hochzufrieden gewesen, wenn sich Bären und Löwen nach einem inständigen Gebet verzogen hätten. Und ich würde Gott danken, dass er mich vor Schlimmerem bewahrt hat. Aber Bären und Löwen sogar noch nachjagen, das ist wirklich mutig. Aber David hatte weitergedacht. Der wusste ja, wenn er die Feinde einfach so ziehen lassen würde, dann kämen die irgendwann ja wieder. Und wer weiß, wie es dann ausgehen würde. Also war er den Angreifern nachgelaufen und er hatte sie besiegt. Welch eine geistliche Grundhaltung. Ist es nicht großartig, wenn Menschen im Reich Gottes verstehen, worauf es wirklich ankommt? Es geht darum, zu vermeiden, dass Feinde, Bären oder Löwen uns angreifen, die Herde angreifen und damit zu einer Gefahr für die Gemeinde werden. Vielmehr sollen der Hirte und die, die im Reich Gottes mitarbeiten, selbst aktiv sein und so zu einer Gefahr für die Angreifer werden. Das ist es, was Gott will, wenn es um Gemeinde Jesu geht. Und das hatte David begriffen. Er war den Feinden nachgelaufen und hatte sie besiegt. Letztlich ist der König Saul dann bereit, wahrscheinlich mangels Alternative, den David gegen Goliath antreten zu lassen. Aber er sagt zu ihm, du musst wenigstens meine Rüstung anziehen. Vers 38 lesen wir das. Ja, und jetzt kommt ja das nächste Problem. Der Saul ist zwar kein Riese, aber er ist immerhin, wie wir in 1. Samuel Kapitel 9 erfahren, ein Kopf größer als alles Volk. Kannst du dir vorstellen, wie der arme David ausgesehen haben mag in der Rüstung des Saul? Alles ein paar Nummern zu groß? Das ging einfach nicht. Die Rüstung des Saul, der einen Kopf größer war, für den David ein Jüngling, das passte irgendwie alles nicht richtig. David versucht damit zu gehen und das gestaltet sich auch recht schwierig. Und er sagt zu dem König, das geht so nicht, das ist viel zu schwer, ich kann damit nicht laufen. Ja, und das ist doch klar und das ist auch ein großartiges Bild dafür, dass wir oft glauben, das, was bei dem anderen geklappt hat, das muss doch auch in meinem Leben möglich sein. Die Rüstung war ja gut. In der Rüstung wurden auch schon viele Siege errungen. Aber die Rüstung war eben nur gut und richtig passend für den König Saul und für keinen anderen. Wer versucht, in die Rüstung eines anderen zu steigen, der kann nicht laufen, geschweige denn kämpfen. Manche lesen viele schlaue Bücher und lassen sich von den Biografien anderer leiten und sind begeistert von dem Wirken anderer Frauen und Männer im Reiche Gottes und glauben, was die können, das kann ich auch. Was die erlebt haben, das muss ich doch auch erleben können. Aber das wird nicht funktionieren. Der Herr hat einen großartigen Plan für dich persönlich und er hat eine spezielle Aufgabe für dich persönlich. Und er hat einen besonderen Weg für dich persönlich und er hat auch eine ganz besondere Rüstung für dich persönlich. Und diesen Weg und diesen Auftrag und diese Rüstung für dich zu finden und zu sehen, das ist wichtig für dich und das wird segensreich sein. Wir können nicht in die Rüstung anderer steigen, die irgendwo und irgendwann einmal gepasst hat und irgendwo einmal funktioniert hat. David hat das ausprobiert, aber es ging nicht. Er konnte damit nicht laufen. David also stellt diese Rüstung beiseite und zieht los mit seinem Stab und seiner Hirtentasche und mit seiner Schleuder. Das ist seine Ausrüstung. Damit war er vertraut. Er geht an den Fluss und sucht sich 5 Steine, das finden wir in Vers 40, und er weiß genau, was er braucht. Er sucht 5 glatte Steine, wovon eigentlich 4 schon zu viel waren. Warum glatte Steine? Und wie werden denn Steine glatt in einem Fluss? Und warum 5 Steine, wenn er nur einen braucht? Denn es war doch klar, was passieren würde, wenn er beim ersten Mal nicht treffen würde. Eine weitere Chance würde er sicherlich nicht bekommen. 5 Steine deswegen, weil sie zusammengehören. 5 Steine sind zusammen glatt geworden. Ein Stein alleine im Wasser hätte niemals glatt werden können. Und die Steine müssen auch das richtige Gewicht haben. Nicht zu leicht, dass sie von jeder Strömung des Wassers hin und her gerissen werden können. Ein zu leichter Stein, der sich vom Wasser immer zu hin und her bewegen lässt, mal vorwärts, mal rückwärts, mal hierhin, mal dorthin, der Dinge leicht nimmt, vielleicht manchmal zu leicht, der kann nicht glatt und rund werden und die richtige Form bekommen für das Reich Gottes. Auch das ist ein Bild für uns heute. Der Herr Jesus möchte, dass wir nicht zu leicht werden oder zu leichtsinnig oder leichtfertig mit seiner Gnade umgehen oder von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt werden und keine Standfestigkeit haben. Andere Steine dagegen sind zu dick und zu schwer, die bewegen sich überhaupt nicht. Die liegen nur da und sind zu schwerfällig. Sie liegen zwar im Wasser, die gehören irgendwie mit dazu, aber es bewegt sich nichts. Der Fluss geht über den Stein hinweg und er rührt sich kein bisschen. Keinerlei Bewegung. Leider gibt es auch solche Steine im Reich Gottes. Was aber die Steine glatt und rund macht, ist einerseits Standhaftigkeit an der Stelle nämlich, wo auch die anderen Steine sind, und andererseits Beweglichkeit in der Strömung des Wassers. Und wenn das Wasser dann kommt, dann gerät diese ganze Gemeinde, die da in Form von 5 Steinen beieinander liegt, in Bewegung. Und sie schlagen und reiben aneinander. Und mit der Zeit verschwinden die Ecken und Kanten immer mehr und die Steine werden glatt und rund. Das wirkt Gott, um uns beziehungsfähig zu machen. Manchmal tut das auch weh. aber das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und jedes Mal, wenn das Wasserbad des Wortes Gottes uns bewegt, dann ist Gott wirksam in unserem Leben und macht uns fähig zu dem Dienst, den er für uns vorgesehen hat. Das kostet manche Ecke und Kante, das ist auch manchmal unangenehm, aber wir werden so auf diese Weise rund und glatt und wir passen immer besser zueinander und wir werden gebrauchsfähig für Gott. Und deshalb gehören diese 5 Steine zusammen und kämpfen zusammen, auch wenn jetzt nur einer wirklich gebraucht wird. Und die Hand Davids geht in das Wasser und er fühlt, wen er jetzt gebrauchen kann und er sucht 5 Steine heraus, die zueinander passen. Aber warum müssen diese Steine überhaupt glatt sein? Weil sie auf dem Weg zum Ziel nicht die Richtung verändern dürfen. Eckige oder bizarr geformte Steine verlieren auf dem Weg die Richtung und kommen nicht ans Ziel. Glatte Steine hingegen mit hohem CW-Wert verlieren unterwegs wenig Energie und erreichen auf geradem Weg ihr Ziel. Aus diesem Grunde beispielsweise werden auch im Sport runde Bälle verwandt und nicht eckige oder irgendwie sonst wie geformte Gegenstände. Und jetzt kommt der Moment, in dem Gott wirkt. Die beiden stehen sich gegenüber, David und Goliath. Und 2 Welten prallen aufeinander. Goliath höhnt und lacht und spottet, so wie es seinem Wesen entspricht. Und David sagt, du kommst zu mir mit dem Hintergrund, den du kennst und in dem du lebst, in menschlicher Kraft und Macht. Ich aber komme zu dir in einer völlig anderen Dimension, die du nicht kennst und die nicht aus menschlicher Kraft besteht und nichts aus menschlicher Kraft bewirkt. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes Israels, den du verhöhnt hast. Heute, sagt David, wird der Herr dich in meine Hand geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Wir sehen, hier geht es um das Reich Gottes. Hier geht es nicht um Menschen. Hier geht es nicht um Helden. Und weil David gewohnt ist, Bären und Löwen nachzulaufen, deswegen läuft er auch hier auf den Philister zu. Er läuft dem Goliath entgegen. Und große Herausforderungen, die kann man ja im Leben immer von 2 Seiten sehen. David könnte sagen, der Goliath ist so groß, den kann ich nicht überwinden. Man kann es aber auch andersherum sehen. Der Goliath ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Der bietet ja eine riesige Angriffsfläche mit seinem großen, dicken Schädel. Hätte der nur so ein kleines Köpfchen, dann wäre das ja viel komplizierter. Aber da steht der Feind, groß und mächtig, über 3 Meter hoch. Danke, Herr. Endlich mal ein Ziel, das man gar nicht verfehlen kann. Das ist ja einfach. Und David läuft auf den Goliath zu und greift in seine Tasche und nimmt einen Stein heraus und schleudert den Stein und trifft den Philister in die Stirn und Goliath fällt mit seinem Angesicht zur Erde und der Feind ist besiegt. Und was daraus folgt, das ist besonders ermutigend, nämlich Erweckung und Motivation im Volke Gottes. Plötzlich wird den anderen auch allen deutlich, dass Gott ja viel größer ist als jede Herausforderung. Dass in der Kraft Gottes auch scheinbar übermächtige Probleme gelöst werden können. Und dass die eigene Begrenztheit und Mutlosigkeit überwunden werden kann. Diese Erfahrung springt über und hat Auswirkungen und das ganze Volk erwacht aus seiner Lethargie. Gott wollte, dass die Schlachtreihen Israels nicht verhöhnt werden, damit auf der Erde offenbar wird, dass Israel sein Volk ist. Damit die Erde erfährt, dass Gott König ist, dass Reich Gottes gebaut wird und nicht irgendeine Kirche, nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern Reich Gottes. Gott wollte, dass sein Volk merkt, dass der Sieg und dass der Kampf Gottes ist und dass er für sie streitet. Wir dürfen und sollen uns Gott zur Verfügung stellen und wir dürfen dabei auch ruhig einmal, ich sage das ruhig nochmal, auf die Belohnung schauen. Das ist nicht unfromm oder ungeistlich, das ist biblisch. Überwinden wir da ruhig einmal unsere Scheu, unseren edlen und selbstlosen Charakter und schauen auf die Belohnung. Paulus hat das auch getan. Er schreibt an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Nicht aber mir allein, sondern euch allen oder auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Gott hat seinen Kindern eine große Belohnung zugesagt. Den größten Teil dieser Belohnung werden wir hier zwar nicht auf dieser Erde erhalten, sondern erst in der Ewigkeit. Das ist aber auch völlig in Ordnung, denn dort werden wir wesentlich mehr Zeit zubringen als hier. Wir dürfen uns auf diese Zukunft freuen. Jesus hat versprochen, wenn ich wiederkomme, dann kommt mein Lohn mit mir. Offenbarung 22, 12. Bitten wir Gott um seine Kraft, mit der Siege errungen werden können. Bauen wir nicht auf unsere Erfahrung, auf unser Wissen oder auf unser Können. Das alles hilft in solchen Situationen und in den Schwierigkeiten unseres Lebens nicht wirklich. Wir müssen vielmehr lernen, uns auf unseren Herrn Jesus, auf sein Wort, auf seine Führung und Leitung zu verlassen, auf ihn zu sehen. Und wenn wir das tun, wird nichts und niemand Gemeinde Jesu aufhalten. Vielleicht schon in der nächsten Woche, in deinem Alltag, werden ein paar Goliaths auf dich warten. Aber Gott ist auf deiner Seite. Er wird dich nicht verlassen und nicht versäumen. Und du darfst ihm vertrauen. Amen.